Gnade Gottes und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, heute machen wir weiter in der Predigtreihe über den ersten Petrusbrief. Und ihr habt es auf dem Gottesdienstblatt schon gelesen. Es geht heute um die Textstelle, die Petrus an die verheirateten Männer und Frauen gerichtet hat. Im Grunde sind wir im ersten Petrusbrief schon ein ganzes Stück weiter. Tatsächlich haben wir schon Stellen aus dem vierten Kapitel behandelt und in der Predigt uns angeschaut. Aber aus irgendeinem Grunde hatte ich diese Stelle immer wieder ausgelassen, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, es ist die richtige Zeit, um darüber zu predigen. Mittlerweile haben wir sogar zwei Verlobungspaare in unserer Gemeinde mit Miriam und Marco und Deborah und Fabian. Und wir führen ja auch Gespräche zur Vorbereitung auf die Ehe mit den beiden Paaren. Und jetzt habe ich mich auch schon noch mehr mit dem Thema beschäftigt und habe das Gefühl, es ist jetzt die Zeit, um mal darüber zu sprechen. Und bin ja mittlerweile der Auffassung, es ist eigentlich immer Zeit, darüber zu sprechen. Und es ist tatsächlich wichtig für jeden. Übrigens, wir hören dazu, zur Vorbereitung auf diese Ehevorbereitungsgespräche, eine Vortragsreihe von Roger Pugh, das ist ein amerikanischer Missionar, der mehrere Jahrzehnte in Deutschland gelebt und in Gemeinden gearbeitet hat. Und das Eheseminar von ihm ist wirklich weiter zu empfehlen. Denn er geht intensiv und sehr verständlich auf die ganzen Eigenheiten und Schwierigkeiten und die Bedürfnisse der Ehepartner in der Ehe ein und betrachtet das Ganze sehr umfassend. Das sind er redet ungefähr achtmal anderthalb Stunden darüber. Heute habe ich nur eine Textstelle und ich kann unmöglich all das, was eigentlich wichtig wäre zu diesem Thema, in diese Textstelle hineinpacken. Also ich denke, die Punkte, die wir heute besprechen, sind wichtig, aber es gibt noch einiges darüber hinaus. Und im Anschluss an den Gottesdienst stellen wir auch noch CDs dazu zur Verfügung, oder, Ludwig?
Ja.
So, dann steigen wir jetzt ein. Wir wollen zuerst den Predigttext von heute lesen. Ihr habt ihn auf eurem Gottesdienstblatt. 1. Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden. Und wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen, gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Wir befinden uns jetzt im ersten Petrusbrief in einem größeren Abschnitt, der das Verhalten von Christen in der Welt beschreibt. Dieser Abschnitt beginnt im zweiten Kapitel, Vers 11, mit dem grundsätzlichen Aufruf zu einem rechtschaffenen Leben. Und da heißt es in Vers 11 und 12, liebe Brüder, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das ist also die grundsätzliche Ausrichtung für den ganzen Abschnitt. Und für Petrus ist es die grundsätzliche Ausrichtung für das Leben eines Christen. Petrus klärt in diesem Zusammenhang ab Vers 2, Vers 13 die Stellung des Christen zur weltlichen Obrigkeit, ab 2, Vers 18 das Verhalten von Christen in Dienstverhältnissen, zu seiner Zeit waren es dann Sklaven. Und dann folgt der heutige Text mit den Mahnungen an Männer und Frauen in Bezug auf ihr Zusammenleben. Und abschließend gibt Petrus noch einmal Mahnungen an die ganze Gemeinde, ein geheiligtes Leben zu führen. Der große Zusammenhang aller dieser Stellen ist, ein geheiligtes Leben im Angesicht eines ungläubigen Umfelds zu führen, um einen positiven Anstoß hin zu Christus zu geben und dabei auch in Kauf zu nehmen, für Christus zu leiden. Und heute geht es also um die Frauen und Männer als Zeugnis für Christus. So habe ich die Predigt überschrieben. Natürlich geben Frauen und Männer auch als Sklaven bzw. Angestellte im Arbeitsprozess oder als Untertanen einer weltlichen Regierung ein Zeugnis für Christus. Doch heute geht es um das besondere Verhältnis von Frauen und Männern in der Ehe und wie sie dabei Zeugnis für Christus geben können. Innerhalb ihrer Ehe, gegenseitig und eben nach außen. Und damit kommen wir zum ersten Predigtpunkt. An die Frauen, euer Zeugnis ist die Unterordnung. Ich hoffe, diese Formulierung fasst jetzt niemand als Provokation auf. Und deshalb wollen wir schnell in den Predigttext einsteigen und sehen, was dort gemeint ist. Also nochmal, Verse 1 und 2. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Desgleichen, im Anfang, Vers 1, stellt den Bezug zu den vorherigen Abschnitten her. Wir haben gehört, dass es auch dort in den vorherigen Abschnitten um Unterordnung ging. Da ging es um die Unterordnung seines Dienstherrn gegenüber, da ging es um die Unterordnung der Obrigkeit gegenüber. Und jetzt geht es um Unterordnung innerhalb der Ehe. Und das ist eben diese Unterordnung der Frau, das ist ein heikles Thema und wir müssen uns eben genau ansehen, an wen und in welcher Zeit und mit welcher Absicht Petrus sich zu diesem Thema geäußert hat und was das für uns heute bedeutet. Wenn wir uns die Formulierung mit der Unterordnung anschauen, dann müssen wir besonders darauf achten, dass es an die Frauen gerichtet ist. Die Ermahnung, sich unterzuordnen, ist an die Frauen gerichtet. Sie ist nicht an die Männer gerichtet, die Frauen sich unterzuordnen. Also es ist kein Auftrag an die Männer, zu sehen, dass die Frau untergeordnet ist, sondern es ist ein Aufruf an die Frau und eine Freiwilligkeit der Frau, sich unterzuordnen. Und dann ist auch noch die Frage, wem soll sie sich unterordnen? Den Männern? Nein, ihrem Mann. Es ist ausgerichtet auf die Frau, die sich ihrem Mann unterordnet. Es ist also eine Ehe zwischen beiden. Die beiden haben einander gesucht und gefunden, sind zueinander geführt worden und stehen jetzt in einem Verhältnis zueinander. Und die Frau soll sich diesem Mann, den sie sich ausgesucht hat, dem soll sie sich unterordnen und nicht einem anderen. Und was der Mann dazu zu tun hat, das behandeln wir natürlich später auch. Ne? Auf jeden Fall ist ganz klar, der Mann ist nicht aufgefordert, die Frau vielleicht mit Gewalt oder mit Druck sich unterzuordnen. Ich finde, wenn man das so betrachtet, dann bekommt die Unterordnung einen etwas anderen Stellenwert. Es ist eben in der Geschichte zwischen Mann und Frau leider ganz häufig so gewesen, dass eben diese Ansprache nicht nur von der Frau aufgegriffen wurde, sondern eben auch von dem Mann, der dann im Grunde sich die Frau untergeordnet hat, der es eingefordert hat. Und da ist ganz viel schiefgelaufen, da ist ganz viel die Frau ausgenutzt und missbraucht und erniedrigt und rechtlos gemacht worden. Und häufig mit Bezug auf diese Textstellen. Aber das ist eine falsche Auslegung und eine falsche Praxis. Ne, diese, gerade diese Textstelle ist eben dann von rücksichtslosen Männern und auch Männergesellschaften missbraucht worden. Und wenn wir es aber so anschauen, dass die Frau aufgefordert ist, dies zu tun, dann ist die Mahnung zur Unterordnung eben kein Gegensatz zur Gleichberechtigung. Und die Aufforderung zur Unterordnung der Frau finden wir an einigen Textstellen in der Schrift. Wir haben es heute von Matthias im Epheserbrief gehört. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter, wie dem Herrn. Paulus schreibt es auch an die Kolosser. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt in dem Herrn. Und da schreibt es an Titus. Die jungen Frauen, er soll die jungen Frauen anhalten, dass sie ihre Männer lieben, ihre Kinder lieben, besonnen sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit nicht das Wort Gottes verlästert werde. Und jetzt haben sich nicht Petrus und Paulus das ausgedacht, sondern die Unterordnung ist eine Folge des Sündenfalls und von Gott selbst festgelegt. Wir lesen es in 1. Mose 3, Vers 13. Und zur Frau sprach er, ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Petrus verbindet die Aufforderung zur Unterordnung in unserem Fall mit einem ganz besonderen Zweck. Insbesondere für die Frauen mit ungläubigen Männern. Wir lesen in Vers 1b, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Also insbesondere mit dem Ziel, durch gutes Verhalten ein Zeugnis für Christus zu sein und als Werkzeug Christi den eigenen Mann zum Glauben zu führen. Dafür gibt Petrus diese Mahnung an die Gemeinden in Kleinasien, an die Frauen der Gemeinden in Kleinasien. Die gläubigen Frauen sollen sich also ebenso ihrem ungläubigen Mann unterordnen. Und das kann durchaus Leiden für den Herrn bedeuten. Und damit haben wir wieder den Gesamtzusammenhang aus den Abschnitten vorher. Auch da war es so, als Sklave oder gegenüber meinem Dienstherrn kann es gut sein, dass ich für meinen Glauben leide. Gegenüber der Obrigkeit kann es durchaus sein, dass ich für meinen Glauben leide. Und das war damals eher die Regel. Und jetzt an die Frauen adressiert, die einen ungläubigen Mann haben. Wir müssen davon ausgehen, der Dienstherr war auch ungläubig und die Obrigkeit war auch ungläubig. Und jetzt ist diese Frau mit einem ungläubigen Mann verheiratet und da kann es ebenso bedeuten, dass diese Unterordnung mit Leiden verbunden ist. Doch eben diese Unterordnung soll dazu dienen, den Mann zum Glauben zu führen. In der damaligen Zeit war es ohnehin eine Ausnahmesituation, wenn eine Frau einen anderen Glauben hatte als ihr Mann. Genauso wie die Juden und Christen, die sich auf die Schöpfungsordnung beziehen, war es bei den Griechen und Römern und anderen heidnischen Völkern üblich, dass der Mann für die Führungsaufgabe in der Familie zuständig war. Und diese Führungsverantwortung bezog sich natürlich auch auf das geistliche Leben der Familie. Es war also üblich, dass der Mann allein über die Religionszugehörigkeit der Familie entschied. Die ganze Familie diente dem Gott des Mannes. Und die Ehefrauen hatten üblicherweise in der griechisch-römischen Welt keine eigenen Freunde. Und trotzdem war es offensichtlich so, dass in den Gemeinden eine ganze Reihe von Frauen da waren, die zum Glauben gekommen waren und doch mit einem ungläubigen Mann verheiratet waren. Das war im Grunde besonders, wenn wir uns die gesellschaftliche Situation damals anschauen. Und das brachte natürlich Probleme mit sich, weil eben das Ideal der griechisch-römischen Familiensituation nicht mehr vorlag und Wohlstand und Wohlergehen einer Familie oder sogar der Gesellschaft wurden in Abhängigkeit mit der Nachfolge der verschiedenen Götzen gesehen. Der Gott der Christen gehörte nun leider nicht zu den Göttern, die auf der Liste der anbetungsfähigen Götter standen. Christen wurden häufig für Unglück verantwortlich gemacht, da sie zum falschen Gott beteten. Und wenn das in der eigenen Familie der Fall war, dann konnte da schon ganz schön Gegenwind entstehen. Der Ehemann und die Gesellschaft mochten also den Wechsel der Frau zum Gott der Christen als Rebellion gegen die Gesellschaft und der Ehemann natürlich für sich persönlich als Rebellion gegen sich ansehen. Und damit vermittelt die Frau im Grunde den Eindruck, dass der Mann als Familienoberhaupt versagt hat. Und dass er, es kann dann auch passieren, dass er für diese Peinlichkeit, dass er noch nicht mal seine Frau unter Kontrolle hat, dass er da Kritik erleiden muss, dass er da gesellschaftlich, sein gesellschaftlicher Rang gefährdet ist. Und außerdem trifft die Frau in den christlichen Versammlungen eine ganze Reihe von Leuten, die nicht zu den Freunden des Mannes gehören und eben auch noch Anhänger einer Außenseiterreligion sind. Und das bringt dann eben noch weitere gesellschaftliche Probleme mit sich. Und diese Aufforderung zur Unterordnung jetzt an die gläubigen Frauen und ungläubigen Männer diente eben dem Zweck, in der Gesellschaft keinen Anstoß zu liefern, damit die Verbreitung des Evangeliums nicht dadurch behindert wird. So dass es dann heißt, passt auf die Christen auf, die machen euch eure Ehefrauen abspenstig und dann habt ihr nur noch Probleme in eurer Familie oder in eurer Stadt. Also war es umso wichtiger, dass diese Frauen, dass der Lebenswandel dieser Frauen tadellos war und keinen zusätzlichen Anstoß provozierte. Die Frau sollte durch ihre Tugenden für den christlichen Glauben eintreten und damit die christliche Gemeinde am Ort vor Verfolgung bewahren. Und natürlich gilt das nicht nur für diese Frauen, sondern das gilt für jeden Christen. Wenn wir bekennen, dass wir Sünder sind und uns der Weg zu Gott versperrt ist und wir nur durch das einmalige Opfer Christi am Kreuz zu Gott finden, wenn wir bekennen, dass Gott dann statt auf unsere Schuld auf das Opfer seines eigenen Sohnes schaut und wir deshalb Zugang zu ihm haben, wenn wir bekennen, dass wir an keinen anderen Gott glauben als an den Dreieinigen, dann muss die Welt auch an uns erkennen, dass wir mit dieser Gnade leben und wir die Liebe, die wir erhalten haben, auch weitergeben können. Mit dem Bekenntnis zum christlichen Glauben müssen wir uns für Christus bewähren. Und durch unseren Wandel bestätigen wir die Botschaft des Evangeliums und die Heiligkeit Gottes, oder wir machen sie womöglich lächerlich. Und so wie uns Christus den Auftrag gegeben hat, in Matthäus 28, das Evangelium in die Welt hinauszutragen, so sind wir natürlich aufgefordert, die Botschaft der Rettung durch Christus auch in unserem engsten Kreis weiterzugeben. Und enger als Ehe geht im Grunde nicht. Und insofern besteht die ständige Aufforderung, das Evangelium zu predigen. Nun müssen wir eben gucken, wie kann denn diese Predigt aussehen. Es war zu der Zeit nicht schicklich, dass die Frau ihren Mann belehrte. Auch nicht zu Hause. In 1. Timotheus 2, da steht es nochmal, sondern wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Eine Frau lerne in der Stille mit aller Unterordnung. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann Herr sei, sondern sie sei still. Im Grunde können wir uns das auch heute vorstellen, auch ohne gründliche Charakterstudien durchzuführen, wissen wir, dass reine Überzeugungsarbeit mit Argumenten bei zwei Menschen, die sich so nahe stehen, oft nicht so erfolgreich sind. Das ist zwischen Frau und Mann so, aber auch umgekehrt. Und auch zwischen Eltern und Kindern. Sehe ich mich als Experte für etwas, so kann ich auf zweierlei Weise überzeugen. Brillante Argumentation oder Vorleben. Durch die Argumentation fühlt sich der zu Überzeugende schnell in die Ecke gedrängt und geht in eine Verteidigungshaltung. Dabei fühlt man sich meistens sehr unwohl und es geht schnell nur noch um ich habe Recht, du hast Unrecht. Dass wir gerade zwischen Mann und Frau ist ja dann immer auch noch diese Emotion mit drin und die Sachlichkeit geht verloren. Insbesondere in der ehelichen Beziehung. Und gerade in der ehelichen Beziehung von damals mit dem unbestrittenen Führungsanspruch der Männer. Und da läuft dann diese Argumentation ins Leere und löst beim Mann Unbehagen und Ablehnung aus. Und daher ist für Petrus das Vorleben und Unterordnen die bessere Variante. Und wir erinnern uns, dass Petrus uns diesen Weg auch schon im Verhältnis der Christen zur Obrigkeit und zum Dienstherrn empfohlen hatte. Im Verhältnis zwischen Mann und Frau kommt das erst recht zum Tragen. Denn gerade dadurch, dass die Frau einen anderen Glauben lebt als ihr Mann, könnte dies schon als ungehorsam angesehen werden und den Mann in der Öffentlichkeit bloßstellen. Für die Unterordnung der Frau gibt es also zwei Gründe. Einmal die Schöpfungsordnung und einmal den Ehemann für den Glauben zu gewinnen. Im Anschluss an Vers 2, dieses Leben in Reinheit und Gottesfurcht, gibt Petrus den Frauen in Kleinasien noch eine weitere Empfehlung und die lesen wir in Vers 3 und 4. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Wie soll das Leben in Reinheit und Gottesfurcht aussehen? Wieder kommen wir an einen Vers, der vielfach missverstanden wurde. Und durch diese falsche Auslegung die Christen in eine freudlose und triste Ecke drängt. In diesen Versen ist keineswegs die Rede davon, dass die Frau keinen Schmuck tragen darf. Es ist auch nicht die Rede davon, dass sie keine schöne Kleidung tragen darf. Petrus sagt nicht, dass die Frau nicht attraktiv für ihren Mann sein darf. Wohl gibt es für die Kleidung im Gottesdienst eine Empfehlung, die Paulus im ersten Brief an Timotheus mitteilt, im zweiten Kapitel. Desgleichen, dass die Frauen in schicklicher Kleidung sich schmücken, mit Anstand und Zucht, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern wie es sich ziemt für Frauen, die ihre Frömmigkeit bekunden wollen, mit guten Werken. Doch auch hier ist die Stoßrichtung nicht, dass es um die Verbannung von Schmuck geht, sondern es geht um die Unterscheidung von inneren und äußeren Werten. In der zitierten Stelle von Paulus und in unserem Predigttext ist es den Aposteln wichtig, dass die Frauen das Wertigkeitsverhältnis von äußerer und innerer Schönheit erkennen. Auch gerade, wenn es darum geht, die Herzen der Männer für Christus zu gewinnen. Natürlich ist es angenehm für Männer, wenn ihre Frau attraktiv gekleidet ist. Das ist sicher unstrittig. Aber deshalb wird kein Männerherz zu Christus hingezogen. Sondern wenn die Frau sich als liebende Nachfolgerin Christi zeigt, dann ist das Gott wohlgefällig und wird auch den Mann beeindrucken. Und aufgrund des engen Verhältnisses untereinander gilt das für die Frau, ihrem Mann gegenüber in besonderer Weise, aber auch für jeden Christen gegenüber den Menschen, denen er begegnet. Es kommt nicht auf unsere äußere Erscheinung in erster Linie an, sondern es kommt darauf an, wie wir rüberkommen. Ob wir als Menschen rüberkommen, die die Gnade Gottes erfahren haben und damit leben. Wir müssen immer daran denken, wenn wir uns öffentlich zu Christus bekennen, sind wir ein Zeugnis für ihn in der Welt. Und durch Gottes Geist sollen wir vom Evangelium geprägt, dazu steht in Römer 12 einiges, innere Werte nach außen tragen und nicht durch äußere Schönheit, die eben auch noch einigermaßen vergänglich ist. Weil was machen wir denn dann, wenn wir alt werden und schrumpelig? Dann können wir vielleicht auch nicht mehr in dem Maße mit unserer äußeren Schönheit beeindrucken, sondern es kommt dann auf unseren Charakter an, den wir zeigen. Und wir wissen aus der Schrift, dass Gott auf die inneren Werte schaut. 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel über Saul: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen Wuchs. Ich habe ihn verworfen. Denn nicht sieht der Herr auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz. Und nach Vers 4 aus unserem Predigttext geht es um das, was köstlich ist vor Gott. Das, wir sind immer noch bei den Frauen, aber im Grunde gilt es natürlich für jeden Christen, dass wir darauf achten, dass wir ja, das tun, was köstlich ist vor Gott. Der Blick auf die inneren Werte ist also, das haben wir jetzt auch gelernt, keine christliche Entdeckung, dass es darauf ankommt, sondern wir haben es jetzt bereits bei den Juden im Alten Testament, wir haben aus 1. Samuel gehört, und auch bei den griechischen Philosophen war das bekannt. Sanftmütig und still meint dann auch nicht passiv. Das ist, dass man überhaupt nichts sagen mag, dass man ganz zurückgezogen lebt. Das ist nicht notwendigerweise sanftmütig und still. Sondern wenn man vom Geist geprägt ist, dann ist man aktiv. Man durchdenkt seine Aufgaben aktiv. Man ist anregend für, oder sie, Frau, ist anregend für den Geist des Mannes und der Kinder. Mit Sanftmut und Stille kann man Streitigkeiten mit dem Mann oder den Kindern ausweichen und trägt maßgeblich zum häuslichen Frieden bei. Und im Übrigen war es natürlich eine kluge Empfehlung von Petrus, ohne Schmuck zu den christlichen Versammlungen zu gehen, weil da die Frau ja nun schon ohne ihren Mann dorthin geht, sollte es nicht so aussehen, dass sie sich besonders adrett und schön kleidet, dass dann womöglich die Leute noch denken, sie geht zu einem Rendezvous. Sondern es soll ja deutlich werden, sie geht zu einem Gottesdienst. Und sie will ja nicht ihrem Mann untreu werden. Abschließend verweist Petrus auf die Frauen aus dem Alten Testament. Vers 5 und 6. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Petrus führt Sarah namentlich an, denn sie gehorchte ihrem Mann und ging mit Abraham das Wagnis ein, ihre Heimat zu verlassen und in ein unbekanntes Land zu gehen und in eine ungewisse Zukunft zu ziehen. Sarah ordnete ihr Leben in den Lebensweg Abrahams ein und lebte die Tugenden, die Petrus jetzt den Frauen in Kleinasien zuruft. In der jüdischen Tradition gilt Sarah als äußerst tugendhafte Frau und da gilt es auch, dass tugendhafte Frauen sich ihren Männern unterordnen. Und wir können auch noch an die tüchtige Hausfrau aus Sprüche 31 erinnern und schauen im Vers 30, lieblich und schön sein ist nichts. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, soll man loben. Fassen wir also nochmal die Eckpunkte zusammen, die Petrus für eine Ehefrau formuliert hat. Das war also erstens die freiwillige Unterordnung, zweitens den Mann mit Liebe und inneren Werten für Christus gewinnen und nicht nur mit äußerer Attraktivität beeindrucken. Und drittens, Orientierung an den Beispielen von Frauen in der Schrift und eben nicht durch den Zeitgeist irritieren lassen. Denn auch damals war es so, dass wenn die Frau rausgeguckt hat in die Welt, in die griechisch-römische Welt, dann hat sie ganz andere Lebensbilder als ideal präsentiert bekommen. Und uns geht es hier heute ganz genauso. Jetzt haben wir viel über Frauen gehört und haben dazu einiges erklärt, damit es eben auch heute nicht falsch verstanden wird. Und kommen jetzt zum Mann und wie er in der Ehe Zeugnis für Christus geben kann. Also, jetzt an die Männer. Euer Zeugnis ist die Ehre, die ihr den Frauen gebt. Vers 7. Desgleichen ihr Männer, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens Und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Die Männer mahnt Petrus zur Vernunft und zum rücksichtsvollen Umgang mit ihren Frauen. So wie er die Frauen zur Unterordnung auffordert, macht er den Männern klar, dass sie diese Unterordnung nicht einfordern können. Sondern, wenn sie der Frau mit Achtung begegnen, wird sich die gläubige Frau leicht in die Rolle fügen. Und hier geht es sowohl um den Umgang in sexueller Hinsicht, als auch um alle anderen Situationen des Alltags. Für Petrus ist klar, dass der Mann die Kraft hätte, die Frau zu überwältigen und gegen ihren Willen, ja, oder ihr seinen Willen aufzuzwängen. In der sündigen Welt geschieht dies oft genug. Doch für den christlichen Mann, der Christus verpflichtet ist, muss das undenkbar sein. In der heidnischen Welt war es eher üblich, dass der Mann seinen Willen aufdrängt und die Frau rechtlos ist. Und bei falschem Verständnis der Unterordnung ist das leider auch in der christlichen Welt oft genug passiert. Doch geht das nur, wenn dem Mann die Achtung vor seiner Frau fehlt. Paulus ist hier sehr eindeutig. Wir haben es in der Lesung aus dem Epheserbrief gehört. 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Und 28, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Und auch an die Kolosser schreibt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und im Titusbrief, desgleichen ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen. Der Mann opfert sich also für die Frau, wie Christus sich für die Gemeinde geopfert hat. Also Christus hat sich für jeden Einzelnen von uns geopfert. Und wenn der Mann das lebt, dass er bereit ist, sich für seine Frau zu opfern, wo ist das Risiko der Frau, sich unterzuordnen? Der Mann wird ihr genauso wenig Böses tun wie sich selbst. Der Mann wird eher sterben, als der Frau zu schaden. Das ist sein Auftrag. Das ist der Auftrag an den Mann. Und das ist ein schwerer Auftrag. Und viele Männer werden dieser Aufgabe leider nicht gerecht. Und gleichzeitig wundern sie sich, wenn die Frau ihrem Auftrag der Unterordnung nicht gerecht wird. Petrus weist nochmals darauf hin, dass die Frau schwächer ist als der Mann. Doch bezieht sich dieser Hinweis eben nur auf die Physis, auf die körperliche Kraft. Denn in geistlicher Hinsicht haben beide gleiche Kapazitäten. Die Ehre, die der Mann der Frau gibt, ist, dass er ihr zeigt, welche Opferbereitschaft er für sie hat. Petrus macht deutlich, dass die Frau in gleicher Weise von Gott geliebt ist und seine Wertschätzung genießt. Für sie gilt ebenfalls das Evangelium und sie erfährt auch die Gnade Christi in gleichem Maße. Wie es dann heißt, denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens. Mann und Frau stehen gleich vor Gott. Doch haben sie unterschiedliche Aufgaben. Beide sollen im gemeinsamen Gebet vor Gott zusammenfinden. Und dazu ist es wichtig, dass beide liebevolles Vertrauen zueinander haben. Nur wo selbstlose Liebe des Mannes die Frau ganz an seine Seite zieht, wird die Frau davor bewahrt, eine bloße Dienerin des Mannes zu sein. Wenn nur die eine Seite ihren Auftrag erfüllt, dann wird die Ehe schief gehen. Und es wird keine schöne, sondern eine schlechte, eine schwierige Zeit in der Ehe. Es muss also ein ständiges Anliegen eines gläubigen Ehemannes sein, seine Frau zu verstehen. Das kommt eben noch dazu. Bei der Unterschiedlichkeit der Geschlechter und der Charaktere ist das ebenfalls eine schwierige Aufgabe, wo man vielleicht sein Leben lang dran arbeiten kann. Doch ist die Schwierigkeit einer Aufgabe für uns Männer keine Entschuldigung, ein Anliegen aufzugeben. Die Eheleute sollen immer wieder zum gemeinsamen Gebet zusammenkommen. Und das gemeinsame Gebet steht in der Verantwortung des Mannes. Er hat dafür zu sorgen, dass es geschieht. Und das Gebet, ist das gemeinsame Gebet, ist dann gleichzeitig ein starker Anreiz zur Aussprache, zur offenen Aussprache miteinander, zur gegenseitigen Vergebung vor dem Gebet und zur gegenseitigen Ehrerbietung in der Ehe. Der Mann ist es, der diese offene Atmosphäre mit seiner Frau suchen muss. Sollten Steine auf dem Weg zum Gebet zwischen ihm und seiner Frau liegen, so muss er den Anstoß geben, diese Steine auch gemeinsam mit der Frau aus dem Weg zu räumen. Denn wenn sie im Streit miteinander sind und, sagen wir mal, zusammen ein Gebet absolvieren, dann ist es vor dem Herrn nichts wert. Es muss also, dieser Streit muss vor dem Gebet bereinigt sein. Also, liebe Männer, ich bin der Auffassung, dass wir da keine Wahl und keine Ausrede haben, sondern dass es eben in unserer Verantwortung steht. Und wenn wir uns da überfordert sehen, und das wäre meines Erachtens kein Wunder, dann hilft uns nur das eigene Gebet zum Herrn. Da hilft uns nur, dass wir ein eigenes, intensives Verhältnis zu Christus haben. Und damit kommen wir zum dritten Gliederungspunkt der Predigt. Und das ist auch gleichzeitig die Zusammenfassung und der Schluss. Die Unterordnung in einer christlichen Ehe hat, das haben wir jetzt gehört, handfeste theologische Gründe. So habe ich es ausgeführt. Und deshalb glaube ich, dass es Gottes Wille ist, dass sich die Frau dem Mann unterordnet. Und dass das ein Zeugnis für den Herrn ist, wenn sie das tut. Aber gleichzeitig glaube ich eben nicht, dass der Mann das Recht hat, diese Unterordnung zu verlangen oder einzufordern. Wie die Unterordnung konkret aussieht, haben wir am Beispiel von Sarah gesehen, die im Vertrauen auf Gott ihrem Mann gefolgt ist. Wenn ein Ehemann darauf ausgerichtet ist, dass seine Frau sich ihm unterordnet und seine Frau sich darüber Sorgen macht, dass sie sich ihm unterordnen muss, dann ist die Ehe bereits gestört. Dann ist das Vertrauen nicht da. Wir Männer müssen uns das Vertrauen der Frauen verdienen, dass sie sich unterordnen. Wir müssen also Führungsstärke in der Ehe zeigen. Nicht nur Stärke, sondern eben auch Führungsstärke für die Frau da sein. Bei den Juden und bei vielen Heiden wurde es erwartet, dass sich die Frau dem Mann unterordnet. Und bei Christen gibt es die Erwartung auch. Aber die Voraussetzungen sind eben andere, denn die Ehepartner sind beide gleichwertig. Und so wie Paulus es in Epheser 5 vorgibt, sind beide bereit, ihr Leben füreinander zu geben. Und das Besondere ist hier die Gegenseitigkeit. Der Mann gibt sein Leben für die Frau, so wie Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Und wenn der Mann mit diesem Versprechen in die Ehe geht, wie kann man da noch vermuten, dass die Unterordnung der Frau in ein gleichzeitiges Ausnutzen oder Missbrauchen der Frau mündet? Tatsächlich glaube ich, dass sich eine Frau unterordnet, wenn der Mann es verdient. Und wenn er es nicht verdient, dann tut sie es nicht. Es ist also die Verantwortung des Mannes, es wert zu sein. Christliche Frauen, die ihren Mann lieben, wie Christus es beschrieben hat, werden weit mehr als für einen Mann da sein, als man es mit dem Wort Unterordnung beschreiben kann. Weil im Grunde Unterordnung klingt ja zwanghaft, die Formulierung. Und das ist eigentlich nicht das richtige Wort dafür, sondern es ist eigentlich ein beständiges Unterstützen des Mannes. Weil eben diese Unterordnung, so wie wir es hier in der Schrift haben, ist ja der eigene Wille der Frau, Die Schrift gibt Orientierung, was für sie angesagt ist. Aber, wie ich es eingangs schon sagte, die Frau ordnet sich dem Mann unter, den sie sich ausgesucht hat. Und nicht irgendeinem oder nicht allen Männern, sondern es geht um den einen. Und genauso der Mann gibt nicht sein Leben für alle Frauen, sondern der Mann gibt sein Leben für die eigene Frau, für die Frau, die er ausgesucht hat. Abschließend, wie können christliche Frauen und Männer heute miteinander Christus bezeugen? Steht nur einer der Ehepartner im Glauben, so ist er aufgefordert, dem anderen Ehepartner das Evangelium zu bezeugen. Das muss sicher über ein mündliches Bekenntnis erfolgen, aber zum großen Teil wird es natürlich das Vorleben von Gottes Willen erfüllt. Stehen beide Ehepartner im Glauben, so sollen sie ihre Ehe in der Form leben, dass Christus geehrt wird. Beide leben ihre Ehe nach Gottes Maßstäben. Beide sind darauf ausgerichtet, mit ihrem Leben Christus zu ehren und das Verhältnis zum Ehepartner über das eigene Verhältnis zu Christus zu gestalten. Die Frau ordnet sich im Vertrauen auf Gott ihrem Mann unter und folgt ihm, wohin er geht, und sucht selbst danach, seine Bedürfnisse zu erfüllen. Der Mann ehrt seine Frau mit Rücksicht auf ihre Bedürfnisse und stellt seine Wünsche zurück und sucht nach einem Streit der Versöhnung, damit das gemeinsame Gebet immer möglich ist. Der Mann fordert die Unterordnung der Frau nicht ein. Der Umgang miteinander wird dann nach außen sichtbar sein. Und er gibt ein Zeugnis für Christus und für die christliche Gemeinde. Aus der Geschichte der Gemeinden wissen wir, dass eben funktionierende christliche Ehen, so wie ich sie gerade beschrieben habe, ein Zeugnis für das Verhältnis von Christus zu seiner Braut sind. Und diese Ehen, die sind eben Eckpfeiler der Gemeinden. Und um sie herum kann geistliches Wachstum der Gemeinde geschehen und die Gemeinde eine Heimat für Suchende werden. Und das ist letztlich eine weitere Aufgabe von ehelichen Gemeinschaften in einer Gemeinde, dass sie sich gemeinsam durch ihr Leben in die Gemeinde einbringen. Abschließend möchte ich mit Epheser 4, Vers 15 und 16. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke und durch jedes Glied, das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Diese Verse sind eigentlich auf die Gemeinde ausgerichtet, aber sie lassen sich sehr schön auf die Ehe übertragen. Und das gilt auch für das Lied, was wir jetzt im Anschluss an die Predigt singen werden. Amen. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid.